Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind in unserem letzten Teil der großen dreifachen Engelsbotschaft. Nun, wenn ich sage, dass der letzte Teil ist mittlerweile Teil Nummer 5, was kurios wirken mag, da es eigentlich eine dreifache Engelsbotschaft ist und wir über alle drei Teile gesprochen haben, und zwar mit dem Raimund Fuchs, der auch heute wieder bei mir ist. Herzlich willkommen und vielen Dankeschön. Dank.
Gerne, ja.
Ich freue mich drauf, diesen besonderen Bonusteil mit dir zu besprechen, denn die drei Engel haben wir schon besprochen in der dreifachen Engelsbotschaft. Wir wollen noch ein bisschen lernen, wie geht man diese Botschaft auch weiter. Vielleicht, bevor wir anfangen, noch ein Hinweis für die Zuschauer. Wir hatten ja über diese Botschaften gesprochen und diese Botschaften, die kann man auch tatsächlich nochmal nachhören. Wenn ihr wollt, noch ein bisschen ausführlicher, als wir es hier in dieser kleinen Sendung gemacht haben, könnt ihr euch nach dieser CD hier umschauen. Das ist eine MP3, könnt ihr bei uns im Shop finden. Da schaut mal drauf, dann habt ihr die ein bisschen ausführlicher noch, die Themen, die wir hatten. Das Thema, das wir heute besprechen, allerdings ist da nicht mit drauf. Das ist so ein Bonusthema. Ich bin aber sehr froh, dass wir das gemeinsam besprechen können, weil es irgendwie dazugehört. Nun, es soll ja darum gehen, wie geben wir das, was wir gehört haben in den letzten Vorträgen, auch weiter. Also wie kann ich anderen die dritte oder die dreifache Engelsbotschaft weitergeben, die ja so wichtig ist. Nun, ich meine, es steht ja geschrieben in der Bibel, predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Also wann immer es geht, überall, egal ob die Zeit dafür ist oder nicht die Zeit dafür ist.
Das meinen viele, aber ich weiß nicht, wo das steht. Hast du da einen Text? Ich finde diesen Text in der Bibel nicht.
Ich hätte den 2. Timotheus gesagt.
Schauen wir mal den 2. Timotheus. Schauen wir uns den einmal an. 2. Timotheus, Kapitel 4, meinst du? Und hier Vers 2.
Wahrscheinlich.
Ja, der wird immer wieder zitiert, nicht? Und das ist genau etwas, was ich ganz besonders am Herzen habe, denn es steht da, nicht predige das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Das heißt also, egal, ob es dem passt oder nicht, sag's ihm und schlag ihn nieder mit der Wahrheit sozusagen, sondern da steht, predige das Wort und dann ist ein Beistrich. Und dann steht, stehe dazu, es sei zur Zeit und zur Unzeit. Das heißt also, du sollst das Wort predigen, jawohl, aber du sollst nicht es zu jeder Zeit und zur Unzeit predigen. Denn es gibt ja auch den Text in der Bibel, der uns dann sagt, in Sprüche 25, Vers 11, dass das rechte Wort zur rechten Zeit wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen ist. Es wäre ein Widerspruch und das gibt es also in der Bibel nicht. Es ist also tatsächlich so, dass die Bibel hier sagt, wir sollen zur Unzeit und zur Zeit dazu stehen. Weil es gibt auch einmal Zeiten, wo die Leute das, was du sagst und machst, in der dritten Engelsbotschaft zum Beispiel, nicht akzeptieren. Ich denke da an diese falsche Religion, die schon begonnen hat bei Kain und Abel. Nicht? Die beiden, da hast du die Kinder Gottes im Symbol von Abel, der das gemacht hat, was Gott gesagt hat. Das heißt also, daran erkennt man die Kinder Gottes, hören und gehorchen. Und der Kain war auch religiös, hat auch einen Gottesdienst gemacht, hat auch ein Opfer gebracht, aber er hat nicht das gemacht, was Gott gesagt hat. Und dann konnte Gott seinen Opferdienst nicht annehmen. Er hatte kein Lamm gebracht. So, und jetzt wird dann derjenige, der in der falschen Religion ist, eifersüchtig auf den, der das richtig macht. Und dieser Kampf zwischen Kain und Abel, wo dann der Kain seinen Bruder tötet sogar, wird sich bis ans Ende durchziehen. Und es wird auch heute noch, wird man erfahren, dass man von den religiösen Leuten, die es nicht so genau nehmen, in eine Ecke gestellt, wo man nicht hin will und vielleicht sogar verfolgt und Probleme bekommen, so wie es damals bei Kain und Abel war.
Interessant, dass das durchzieht, ja.
Deshalb sagt er, stehe dazu. Ja. Und wenn es aber schwierig wird und wenn sie dir auch vielleicht einmal um deines Glaubens willen den Gar ausmachen, bleib dabei.
Treu zur Botschaft stehen, genau. Treu zum Glauben stehen. Du würdest aber dann nicht sagen, predige nicht immer und überall.
Nein, das geht nicht. Du solltest das rechte Wort zur rechten Zeit bringen, denn es geht ja darum, dass du liebevoll bist. Es ist ja interessant, dass Schwester Weidt uns auch da einen guten Rat gibt. Zum Beispiel in der Bibel hast du den Hinweis von Jesus in Matthäus 10, Vers 16, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist ja schon aber ein irres Bild. Weil ein Schaf unter dem Wolf oder unter die Wölfe, das ist ja schon, du musst intelligent missionieren, weil du es mit Menschen zu tun hast, die zum Beispiel das, was du ihnen sagen möchtest, gar nicht hören wollen. Ja? Und da musst du weise sein, da musst du in rechter Weise umgehen mit den Leuten und es so machen, wie Jesus es gemacht hat.
Das ist ein, genau, Christus, das glaube ich, das Paradebeispiel für alles, was wir tun.
Genau.
Und gerade in seiner Missionsarbeit, also wie er mit den Menschen umgegangen ist. Man muss sich vorstellen, Christus hatte die Bürde, er hatte ein unglaubliches Bibelwissen, also Schriftwissen, Schriftverständnis, mit dem niemand von uns mithalten kann. Ja. Aber er hat es den Leuten nicht um die Ohren geschlagen. Ne?
Das ist es, weil sie wäre ja lieblos. Mhm. Und er war ein Mann der Liebe. Mhm. Und woran erkennt man ihn? Schwester Weid schreibt es in Vollendung unserer Aufgabe, Seite 24. Nur wer wie Christus die Menschen zu erreichen sucht, wird wahren Erfolg erzielen. Wir wollen ja intelligent missionieren und erfolgreich sein in unserer Botschaft, die wir weitergeben. Wie hat es der Heiland gemacht? Er verkehrte mit ihnen als einer, der ihr Bestes wünschte. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung.
Diese Liebe.
Die Liebe zum Menschen, ich will das Beste für ihn. Und da habe ich eine schöne Geschichte von einer Diakonissin, also evangelischen Bereich, gehört. Die hatte Bahnhofsmission gemacht. Und sie geht zum Bahnhof und da sieht sie einen Obdachlosen am Bahnhof sitzend am Boden. Mhm. Und sie bleibt stehen und schaut ihn an. Sie hat nicht mehr gemacht, sie hat ihn nur angeschaut. Und dann sagt er, warum schauen Sie mich so an? Und dann ist sie eigentlich ein bisschen erwacht aus ihrem Traum, den sie da gehabt hat. Und dann sagt sie, wissen Sie, ich habe jetzt gerade gedacht, was würde aus Ihrem Leben werden, wenn Sie ein Kind Jesu, ein Nachfolger Jesu wären? Mehr hat sie nicht gesagt. Das war wirklich ihre Liebe zu dem Menschen. Sie dachte sich, was würde aus diesem Menschen werden, wenn Jesus sein Herr wäre? Das hat sie ihm gesagt, weil er sie gefragt hat, warum schauen Sie mich so an? Sie hat ihn nicht so angeschaut, so dummer Kerl, warum Sie, sondern wirklich aus Liebe. Und das ist rübergekommen. 2 Jahre später trifft sie einen Herrn, Krawatte, ordentlich angezogen, sagt, kennen Sie mich noch? Sagt sie, na. Sagt, ich bin der Obdachlose, der dort gesessen ist. Wissen Sie noch, was Sie zu mir gesagt haben? Was würde aus meinem Leben werden, wenn Jesus der Herr in meinem Leben wäre? Ich habe Jesus gesucht, ich habe ihn gefunden. Ich bin Ihnen so dankbar.
Oh, schön.
Das ist Mission. Mhm. Sie liebte so wie Jesus. Er verkehrte mit den Menschen als einer, der ihr Bestes wünschte. Und wenn ich das Beste wünsche, dann werde ich ihm nicht irgendwas um die Ohren hauen. Mhm. Das geht nicht. Was hat er gemacht? Er bewies ihnen Anteilnahme, er half ihren Bedürfnissen ab und so gewann er ihr Vertrauen.
Ja.
Und das werden wir jetzt lernen heute. Die Anteilnahme, die Bedürfnisse herauszufinden und das Vertrauen zu gewinnen. Und dann hat er gesagt, folget mir nach.
Ja. Ich glaube, viele Menschen, die das versuchen, also diesen Weg auch zu gehen, den du gerade beschrieben hast, aber das ohne Liebe zu machen, schafft es auch nicht. Ich glaube, der Geist segnet, also es muss ja jedes Opfer muss wieder gesalzen sein. Oder wir alle müssen mit Feuer gesalzen werden. Ich glaube, wenn die Liebe im Herzen ist, dann können wir das umsetzen, was du gerade beschreibst. Also diese Art, dann haben wir die Liebe zum Menschen. Also Christus hatte ja sogar die Liebe zu seinen Feinden. Das war ja was wir uns kaum vorstellen können. Genau. Also den Feind mehr geliebt als sein eigenes Leben.
Genau.
Und das hat, glaube ich, einen Eindruck hinterlassen bei den Menschen. Und dann waren sie auch offen, das Wort Gottes zu hören. Ne?
Das ist es. Und das müssen wir jetzt ein bisschen lernen. Und ich habe mir da viele Erfahrungen angeeignet im Laufe der Zeit, der Missionsarbeit. Den Menschen als Mensch zu begegnen, und zwar da, wo er ist. Mhm. Weißt du musst es so verstehen, so wie ein Arzt, wenn du zum Arzt kommst, dann wird der Arzt ja auch nicht dir gleich sofort eine Therapie verschreiben. Er wird ja auch zuerst einmal herausfinden, wo stehst du? Mhm. Was haben Sie für einen Schmerz? Wo ist der? Ist das ein ziehender Schmerz? Ist das ein drückender Schmerz? Und durch Fragen und durch gewisse Erfahrung, die er schon hat, kann er dir dann sozusagen die Diagnose stellen und dann kann er dir Therapie anbieten. Mhm. Und so müssen es wir auch machen. Wir als weise Missionare, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, zuerst einmal herausfinden, wo steht denn der? Was glaubt denn der? Was braucht er denn? Mhm. Und das ist nicht immer das, was ich glaube, dass er braucht. Und es ist auch nicht immer das, was er sagt, dass er braucht. Da brauchen wir die Liebe Gottes und den Heiligen Geist, dass er uns zeigt, wo steht der Mensch wirklich, was braucht er. Und dann kann ich ihm das geben, rechte Wort zur rechten Zeit.
Ja. Und es ist ja so, du hast wirklich viel Erfahrung da drin. Also du warst Heimatmissionsleiter, du warst auch Buchevangelist. Du hast sogar angeleitet, die Buchevangelisten, hast auch Leute ausgebildet dazu. Also machst ja auch heute noch ganz viele Kurse, Jüngerschaftskurse und. Also hast eine Riesenerfahrung, auch ein großes Repertoire an Vorträgen dazu. Da wollen wir heute so ein bisschen dran kratzen. Genau. Wollen wir gucken, was wir da gewinnen können. Nun, wenn ich jetzt mit diesen Menschen spreche, also auf die Art und Weise, wie Christus zu den Leuten gegangen ist, also die Art und Weise, versuche ihre Herzen wirklich zu gewinnen, um sie für die Ewigkeit zu retten. So, dass diese Mission, die ich habe, auch wirklich Erfolg hat, dass ich wirklich den Menschen retten kann. Dass ich ihm nicht nur irgendwie die Bibel um die Ohren haue und vielleicht sein Herz verhärte, sondern dass ich ihn wirklich bekommen kann. Jetzt wissen wir ja, dass zum Beispiel der große Missionar Paulus selbst, der hat ja mal gesagt, er ist den Juden ein Jude, er ist den Griechen ein Grieche. Was sagst du zu diesem Ausspruch? Wie nimmst du das?
Naja, er hat sich wirklich auf die Stufe des Menschen gestellt. Und wenn ich zum Beispiel dem Kind ein Evangelium bringe, dann muss ich mich auf der Stufe des Kindes mich begeben. Und nicht von oben herunter und das Kind schaut drauf. Es muss die Ebene, die gleiche Ebene sein. Und Ebene, man weiß ja heute auch, dass man zum Beispiel Information nur dann weitergeben kann, wenn eine Brücke gibt zwischen mir und dir. Mhm. Und die Brücke ist Beziehung. Ja? Wenn ich eine Beziehung zu dir aufbaue, dann kann ich Information rüberschieben über die Brücke. Aber wenn keine Beziehung da ist, dann kann ich die Information rübergeben, die fällt irgendwo da rein und da raus und aus, fertig. Das heißt also, zuerst müssen wir eine Beziehung aufbauen. Und auch zum Kind oder zum Juden und zum Heiden, dann kann man Information rüberbringen. Aber zuerst geht es um Beziehung.
Ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, der missioniert an verschiedenen Stellen, der bringt den Leuten so, also in, das war so ein bisschen so die Rotlichtszene in Hamburg damals, dann den verschiedenen Etablissements und in den Kneipen, den Menschen das Evangelium. Um das zu tun, sagt er, setzt er sich mit den Sündern hin und wird ein Sünder, um die Sünder zu erreichen. Also er trinkt da Alkohol und macht diese ganzen Sachen mit, um den Menschen nahe zu sein. Was hältst du von diesem Weg? Also ist das falsch verstanden?
Nicht viel. Da hat er es falsch verstanden. Ich muss nicht ein Jude sein, um einen Juden zu verstehen. Zum Beispiel habe ich sehr viele Rauchentwöhnungskurse gemacht und da haben die Leute auch zu mir gesagt, ja, sie können mich ja gar nicht verstehen, weil sie noch nie geraucht haben. Ja, sag ich, nein, ich muss ja nicht jetzt rauchen, um einen Raucher zu verstehen. Oder ich muss nicht Drogen nehmen, um einen Drogensüchtigen zu verstehen. Es gibt ja andere Süchte auch noch und die habe ich gehabt, Eifersucht zum Beispiel oder was auch immer das ist. Und ich kann das Prinzip dem Menschen weitergeben, aber auf die Stufe des Kindes zu stellen, heißt jetzt nicht ein Kind zu werden, sondern das heißt, sich einfach zu öffnen für das Kind oder auch eben dort das Kind abholen, wo es ist. Und da hat mir ein bisschen geholfen, dass ich die 7 Glaubensstände herausgefunden habe, wo ich herausfinde ein bisschen, wo steht der Mensch. Aber ich kann nicht mit ihm trinken und rauchen und ihm nachher sagen, du sollst nicht trinken und rauchen. Weil dann wirst du unglaubwürdig.
Das wäre seltsam. Christus hat auch nie gesündigt in seinem Leben, aber er war ständig mit Sündern umgeben.
Genau so ist es. Genau so ist es. Und da muss man sehr vorsichtig sein, gerade wenn du in solchen Milieus arbeitest, sind es meistens auch Leute, die mit diesem Milieu Probleme haben. Also die sollten eigentlich dort gar nicht arbeiten. Der sieht halt gerne solche Frauen und jetzt geht er halt dorthin. Und das ist eher suspekt, muss ich da ehrlich sagen.
Mir kam das auch seltsam vor, ja. Also ich hatte auch damals gesagt, dass es falsch verstanden
ist. Das hat also mit Mission nichts
genau. zu tun. Ich glaube auch nicht, das hat Paulus nicht gemacht und Jesus schon gar nicht.
Genau.
Du hast gerade erwähnt, von so Glaubensständen hast du gesprochen.
Ja.
Das meint, wo jemand steht im Glauben?
Das meint jetzt, dass ich nicht den Menschen in eine Schublade stelle, sondern dass ich aus Liebe herausfinde, wo steht er in seinem Glaubensleben. Mhm. Und da gibt es nach meinem Verständnis einmal 7 Glaubensstände. Die Nummer 7 ist der, der am weitesten von Gott weg ist. Mhm. Ja? Und die Nummer 1 ist die, die am Gott nähesten ist.
Okay, das ist sowas, was du in deiner Erfahrung entdeckt hast.
Genau, das hat sich da ein bisschen entwickelt. Okay. Und ich nenne die Nummer 7 den Heiden. Nenn ihn anders, ist egal. Aber der Heide, das ist einer, der von Gott nichts wissen will, der ist ganz, ganz weit weg. Ja? Der Nächste, näher, schon ein bisschen näher ist zu Gott, den nenne ich Freund. Und das hat einen Sinn, warum ich den nenne. Der nächste Schritt ist dann Nummer 5, der Gast. Und das hat alles seinen Sinn, das werde ich ein bisschen erklären. Dann kommt der Interessent. Die Nummer 3 ist dann der Täufling. Und dann, wenn er getauft ist, kommt er in die Nummer 2 hinein. Das heißt, er ist in den Glaubensstand Nummer 2, das ist das Gemeindeglied. Aber ich möchte nicht, dass er sich damit zufrieden gibt, ein Gemeindeglied zu sein. Er ist noch nicht ganz bei Jesus, in dem Sinne, dass er seinen Auftrag übernimmt. Denn der, der bei der Nummer 1 am nächsten mit Jesus ist, ist der Missionar.
Interessant. Ja? Also, Nummer 7 sagst du, ist der Heide. Nummer 6 ist der Freund.
Ja, dann ist der Gast.
Nummer 5 war der Gast. Nummer 4 ist der Interessent. Der Interessent. Nummer 3 war der Täufling. Nummer 2 war das Gemeindeglied. Und Nummer 1 der Missionar.
Und okay. Vielleicht tun wir es ein bisschen erklären. Der Heide in der Nummer 7, was ist das? Was macht ihn zum Heiden? Er lebt im Vergnügen, in seinen Süchten, in seinen Leidenschaften. Er weiß, das soll er teilweise nicht machen, findet aber keine Antwort auf die Fragen. Er hat Bedürfnisse, die werden teilweise nicht gestillt oder er stillt sie und dann wird es eine Sucht. Mhm. Und er möchte, ja, irgendwie, aber er hat keine Antwort auf alle diese Fragen. Mhm. Er lebt in seinem Leben und er hat nichts anderes als seine Bedürfnisse. Mhm. Der Freund hingegen, der ist auch ein Heide, aber er weiß, dass es einen Glauben gibt. Warum? Weil er einen Gläubigen getroffen hat. Mhm. Und der ist ihm ein Freund geworden. Der hat irgendwie durch den Christen, den er jetzt getroffen hat, herausgefunden, da gibt es mehr, als er hat und er weiß. Und er hat also einen Christen kennengelernt, der zum Beispiel eben das Rauchen überwinden konnte oder schon anders lebt wie er. Mhm. Er ist ein Freund geworden, weil der Christ ihm ein Freund geworden ist. Ja? Mhm. Mehr noch nicht. Der nächste ist dann der Gast. Der Gast, er war ein Freund und er lernt jetzt Gottes Existenz kennen, weil du ihn einlädst. Und interessant ist eines, dass du eigentlich nur Freunde einladen kannst. Mhm. Und wenn ein Pastor sagt, Geschwister, ladet eure Freunde ein zur Evangelisation, dann muss ich mir die Frage stellen, habe ich überhaupt Freunde? Dann muss ich zuerst einmal Freunde machen. Dann kann ich einen einladen, weil der Freund hat mich kennengelernt als Christen und es bewegt ihn ein bisschen. Er sagt, du, super, wie du das machst, ich möchte auch aufhören, aber du hast es geschafft.
Ist auch leichter, dann mitzugehen, wenn du einen aufrichtigen, ehrlichen Menschen siehst.
Genau. Er lernt jetzt durch dich und durch dein Zeugnis die Existenz Gottes kennen. Und er, wie soll ich sagen, er merkt auch, dass Gott mächtig ist, dass Gott allmächtig ist und dass er, weil er in dir etwas Gewaltiges verändert hat. Aber für ihn ist Gott immer noch was Unpersönliches, weit, weit weg. Mhm. Und so gibt es Leute, die du auch triffst, die sagen, ja, ich glaube schon an Gott, aber für mich ist Gott ein unbekanntes Wesen, weit weg. Und ja, er hat mit mir keine Beziehung oder ich mit ihm. Mhm. Der Interessent ist dann einer, der dann schon eingeladen worden ist, öfter eingeladen worden ist und für den jetzt Gott konkreter wird durch die Vorträge, Bibelstunden und so weiter, die er da bekommt. Und er merkt jetzt, weil er das richtige Gottesbild kennengelernt hat, dass er frei werden sollte. Er ist in einer Gefangenschaft. Er weiß um seine Probleme, um seinen Zustand. Er weiß, wie er sein sollte, ist aber nicht so. Und er möchte aber so sein. Und jetzt möchte er die zweite Engelsbotschaft hören.
Da sei nochmal verwiesen auf die Sendung vorher.
Ja, genau.
Das war die Engelsbotschaft, die Bekehrung.
Wir kommen noch genau dazu. Ich tue es nur ein bisschen beschreiben jetzt. Und dann, nachdem er also diese Bekehrung erlebt hat sozusagen, ist er jetzt ein Täufling geworden. Das heißt also, er möchte jetzt sich auf die Taufe vorbereiten und sagen, ich möchte jetzt wirklich ganz Jesus folgen. Was ist denn sein Weg? Und jetzt kommt dann die dritte Engelsbotschaft. Was heißt das, Jesus nachfolgen? Und wie mache ich das? Das lernt er jetzt bei den Taufvorbereitungen. Er ist also zerbrochen, sein Herz hat er Jesus übergeben. Er steht jetzt am Anfang seines Christenlebens und möchte den Glauben ausleben und kennenlernen. So, dann kommt die Taufe und dann ist er Gemeindeglied. Aber ein Gemeindeglied muss jetzt angeleitet werden. Ein Gemeindeglied, das ist mein ganz wichtiges Anliegen, dass ich Täuflinge dann auch nach der Taufe noch weiter betreue und sie zu Missionaren ausbilde. Ein Gemeindeglied findet jetzt erst einmal einen Platz in der Gemeinde. Wo gehöre ich hin? Welche Gaben habe ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Wie kann ich jetzt Jesus dienen? Und wo kann ich ihm dienen? Wo braucht er mich? Ich möchte meinen Platz in der Gemeinde finden. Wenn ich jetzt nicht angeleitet werde zum Missionar, dann werde ich sozusagen ein Konsumchrist. Ja. Verstehst du? Ich gehe dann halt nur in die Gemeinde und bin dann zufrieden mit dem Ausleben meines Christentums und fange dann an zu diskutieren. Die Predigt war heute nicht so interessant und so weiter. Und genau, du bleibst also dann auf einer Stufe stehen. Das ist die Stufe 2. Und du brauchst aber die Anleitung zum Missionar, denn erst der Missionar wird von der Liebe getrieben, in die Fußstapfen Jesu zu treten und den Menschen wieder zu begegnen. Und in dem Augenblick, wo er anderen wieder in seinen Bedürfnissen begegnet und denen hilft, hilft er sich selbst. Weil Christen, die nicht aktiv am Evangelium und am Zeugnis sind, werden laue Christen und haben nur Probleme oder machen Probleme. Aber die, die für andere da sind, die werden sich selber helfen und werden anderen helfen und leben eigentlich ihr Menschsein so richtig sinnvoll aus.
Und die sind auch ein Segen für die ganze Gemeinde. Ja. Also man merkt, wenn man solche Leute da drin hat, die wirklich missionarisch arbeiten und Christus von Herzen lieben und Leute für ihn gewinnen, die suchen auch keinen Streit in der Gemeinde oder irgendwas kaputt zu machen, irgendwie was zu verändern, sondern die wollen wirklich, die wollen für Christus vorangehen.
So muss ich also mit jedem ein bisschen anders umgehen. Ja, wenn ich einen Menschen finde, der schon das Wesen Gottes ein bisschen kennt, dann werde ich mit ihm was anderes besprechen als mit einem Heiden. Oder mit einem Täufling werde ich anders reden als mit einem Missionar oder Gemeindeglied.
Muss man die Leute nur einteilen können? Ne? Du hast so ein bisschen Hinweis gegeben, wie es funktioniert. Also wer gehört in welche Kategorie?
Genau. Aber jetzt nicht, wie soll ich gesagt, schubladisieren, sondern aus Liebe herausfinden, wo steht er in seinem Glauben. Weißt du, ich habe da mal einen Fehler gemacht, da hat es in einer Stadt einen Installateurmeister gegeben, der ist mit seinem Auto gefahren und auf dem Auto hat er groß drauf geschrieben, ich liebe Gott. Eine Glaubensschwester hat ihn angesprochen, wie er aus dem Auto steigt und hat gesagt, das finde ich toll, dass Sie das da draufschreiben. Ich liebe auch Gott. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, ich möchte gerne Pfarrer werden. Hat er gesagt, ich werde jetzt meinen Beruf aufgeben und möchte Pfarrer werden. Und dann sagt die Glaubensschwester zu dem, bitte, aber vorher müssen Sie mit meinem Pastor reden, mit dem Herrn Fuchs reden. Und hat ihm meine Adresse gegeben. Und tatsächlich, er hat mich angerufen. Und das Erste, was er zu mir sagt, sagt er, Raimund, ich bin in Christus verliebt. So, wo hättest du ihn eingeordnet?
Von denen, jemand, der sagt, ich bin in Christus verliebt. Wo hätte ich eingeordnet?
Ja. Na, wenn einer Christus lieb hat, dann
geht also er schon Fall, zum Teufel. Genau, ich würde ihn nicht zu Heiden zählen.
Na.
Freunde.
Der ist schon mehr als ein Interessent.
Interessent,
genau. Der ist schon fast ein Teufel.
Und wenn er schon diese Liebe hat.
Genau.
Dann, genau, das, genau, was ihm fehlt, ist, also er ist noch nicht
getauft. Was ihm fehlt, ist die dritte Engelsbotschaft. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so habe ich es ihm auch gesagt. Komm, ich habe mich hingesetzt und habe ihm dann gesagt, Sabbat und bam, 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 bam. Eine Botschaft nach der anderen, was er nicht gehabt hat, das braucht er. Nicht? Und tatsächlich, er ist dann am Sabbat in die Gemeinde gekommen und ein paar Mal und dann ist er nicht mehr gekommen. Warum? Ich habe ihn überfordert.
Okay, ja.
Ich war falsch dran. Ich hätte noch tiefer fragen müssen, weil mit dem einen, ich bin in Christus verliebt, darf ich noch nicht, weil das ist, kann nur Gefühlsaufwallung sein und nicht wirklich eine Neugeburt. Ich habe geglaubt, er ist neu geboren. Da habe ich mich getäuscht und da habe ich einen Fehler gemacht. Und da habe ich gesagt, da muss ich lieber ein bisschen vorher anfangen und fragen, was hat er für ein Gottesbild?
Also hättest du ihn jetzt eingestuft bei zum Beispiel Interessent oder so? Hättest du eine andere Bibelarbeit mit ihm gemacht?
Richtig, genau. Mhm. Da hätte ich was anderes mit ihm besprochen. Nämlich die Themen des zweiten Engels. Die Neugeburt, Babylon, wie er aus Babylon ausgeht.
Ah, okay, du hast die dritte Engelsbotschaft
in ihm besprochen. Ich habe die voll in...
Und er hätte die zweite gebraucht.
Genau.
Okay, den Fehler habe ich aber auch schon oft gemacht im Leben.
Ja, und das, da brauchen wir die Liebe und die Weisheit unseres Heilandes, dass er uns zeigt, was braucht der Mensch. Nicht unbedingt, was er sagt, was er braucht, sondern was er wirklich braucht.
Das ist ja beeindruckend, dass selbst Jesus Christus zu seinen Jüngern sagt, ich kann euch jetzt noch nicht alles sagen.
Genau das ist es.
Und den Christus, du weißt alles. Du weißt,
das ist es. Du musst dich oft zurückhalten, weil ich denke mir, ja du, das ist das letzte Mal, dass er einen Adventisten trifft oder einen Christen trifft. Jetzt muss ich ihm alles sagen, weil vielleicht ist er verloren dann. Nein. Gott hat andere Möglichkeiten, nicht nur mich alleine.
Ja, aber wie oft haben wir sowas schon gedacht?
Ja.
Ich muss ihm jetzt die ganzen wichtigen Glaubensgrundlagen.
Man muss mal eigentlich sagen, über die ersten oder über die Zahl 7 und 6, also über den Heiden oder über den Freund, schreibe ich das Wort Freundschaft. Mhm. Über das Wort 5, 4, 3, Gast, Interessent und Täufling, schreibe ich Botschaft. Und das sind drei Teile. Was glaubst du, warum ich gerade drei Teile habe? Die drei Engelbotschaft. Und dann über das Punkt oder die Rubrik 2 und 1, den Glied und den Missionar, schreibe ich Jüngerschaft.
Ah, okay, das sind drei verschiedene Dinge, die du mit dem machst. Freundschaft, Fokus,
Botschaft,
Fokus auf Botschaft, Fokus auf Jüngerschaft.
Genau.
Wäre natürlich nachher noch interessant, vielleicht, wenn wir die Zeit noch haben, würde ich ganz gerne noch mit dir über diese Jüngerschaft sprechen.
Ja, sonst können das mal wir gerne machen.
Das wäre interessant, was das meint. Ich hoffe, wenn wir die Zeit...
Haben wir noch.
Die nehmen wir uns noch die Zeit.
Genau.
Also ist es ratsam, sozusagen erstmal darauf zu gucken, wenn ich die Botschaft weitergebe, was ist das für ein Mensch? Also was gebe ich dem? Baue ich erstmal nur eine Freundschaft auf, ohne dem jetzt die Botschaft um die Ohren zu schlagen? Oder braucht er Botschaft? Und wenn er Botschaft braucht, dann unterscheidest du noch, welche er braucht.
Genau.
Also in dieser Rubrik Botschaft, da waren ja drin Interessente.
Also Gast, Interessent und Täufling.
Gast, Interessent und Täufling. Den gibst du eine Botschaft, aber du unterscheidest, welche Botschaft. Welche würdest du einem Gast geben, dem Interessenten und dem Täufling?
Ja, und das ist jetzt mein Geheimnis. Die erste Botschaft des ersten Engels gehört dem Gast. Die zweite Botschaft des zweiten Engels gehört dem Interessenten. Und die dritte Botschaft ist dann der Täufling, der dann vorbereitet wird auf die Taufe. Die dritte Engelsbotschaft. Mhm. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass Gott eben diese Botschaft des Evangeliums in drei Teile teilt. Und darum ist es so wichtig, dass wir die drei Engelbotschaft im Kopf haben, damit wir auch wissen, wem sage ich was und wie rede ich mit den Leuten am besten. Mhm. Wem sage ich was am richtigen?
Wenn ich kurz nachhaken darf, wenn ich ja jetzt einen Gast habe, unterhalte ich mich mit ihm, also mein Fokus ist dann im Hinterkopf erste Engelsbotschaft.
Genau.
Also Existenz Gottes, Wesen Gottes, das sind so, Schöpfung.
Jesus, das Gericht, das kommende, das Gericht ist gekommen. Da geht es um Jesus, um die Bibel, um die Offenbarungsquellen Gottes, die Natur. Da geht es also darum, woher weiß ich, dass es einen Gott gibt und wieso und wie ist Gott. Mhm. Das müssen wir mal festmachen.
Wenn er diese Dinge dann angenommen hat, also und er sagt, das ist spannend, also er entwickelt jetzt Interesse Er sagt, ich möchte diesen Gott näher kennenlernen, ich möchte das verstehen. Und du würdest ihn dann in die Rubrik Interessent einteilen. Dann würdest du mit ihm zweite Engelsbotschaft machen.
Genau.
Und zweite Engelsbotschaft wäre dann
die Neugeburt. Zuerst einmal das Thema Sünde. Was ist Sünde? Wie wirkt sie sich aus? Wie komme ich aus der Sünde raus? Erlösung, Jesus, Kreuz. Da kommen alle diese Themen hinein, damit er wirklich einmal die Neugeburt erlebt.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch für mich sehr wichtig, wenn ich mit Zeugen Jehovas rede. Weil bei den Zeugen Jehovas machen wir immer einen Fehler. Wir diskutieren mit ihnen über die Themen des dritten Engels. Sabbat und ja, die sagen, Sabbat ist nicht notwendig, die 10 Gebote sind aufgehoben und bla bla bla. So, ich mache das ganz einfach mit ihnen. Ich sage, mit ihnen rede ich nicht über den Sabbat. Warum nicht? Ja, weil sie nicht verstehen können. Ja, sag einem Zeugen Jehovas, er kann was nicht verstehen. Das ist ja furchtbar für ihn. Er macht ja alles mit dem Verstand. Aber er kann ihn nicht verstehen. Warum? Sag ich, weil du nicht neu geboren bist. Denn, wenn du ihre Lehre kennst, wirst du wissen, dass nur 144.000 neugeboren sein dürfen. Sie nennen das geistgezeugt. Das heißt, der normale Zeuge Jehovas, der zu dir kommt, ist nicht geistgezeugt. Also werde ich mit ihm nicht über den Sabbat reden. Wird er nicht verstehen.
Interessant, ja. Ja? Aber du ordnest ja auch als Liebe oder aufrichtige Menschen
natürlich,
ein.
Natürlich, natürlich. Mhm. Und sie tun mir leid, weil sie von der Organisation völlig verdreht sind. Was ihnen fehlt, ist der erste Engel. Sie haben da aber völlig falsches Gottesbild.
Das geht ja vielen so. Ne? Also in vielen, also jetzt nicht nur bei den Zeugen Jehovas. Ich komme aus der evangelischen Kirche. Ich hatte auch lange ein seltsames Gottesbild. Ich weiß auch, die Geschwister in der katholischen Kirche haben auch manchmal für den, also Gott sehr, sehr rachsüchtig dargestellt.
Zum Beispiel.
Das sind schon kuriose Bilder, genau, die, also, die wir so nicht kennen aus der Bibel.
Und da muss man anfangen, das mal festzumachen. Und dann kann man schrittweise weitergehen. Und das Gleiche ist auch bei uns Adventistenkindern. Nicht? Die Adventistenkinder, die werden oft, wie soll ich sagen, ja, die kriegen Informationen, so steht es in der Bibel, und dann heißt es, und jetzt mach's. Also erster Engel und dann dritter Engel. Aber wie komme ich dazu? Nämlich das Sterben des eigenen Ichs mit Christus und die Neugeburt, davon wissen sie sehr wenig. Und wir wundern uns dann, dass die Kinder wohl am Sabbat in die Gemeinde gehen, solange wir mit ihnen in die Gemeinde gehen, aber wenn sie dann älter werden, dann sagen sie so, jetzt mache ich, was ich will. Sie haben noch keine Beziehung zu Jesus. Das war alles eine Information.
Da
fehlt der zweite Engel.
Das alte Ich ist nicht, also man wüsste gar nicht, warum man dieses Ich zerbrechen sollte. Also man es ihnen nie beigebracht hat.
Ja. Und diese Beziehung zu Jesus haben sie nicht kennengelernt. Sie haben nur kennengelernt, so sagt Jesus und das machen wir so, weil wir gehorsam sind, aber nicht aus Liebe.
Ja.
Nicht aus der Neugeburt heraus.
Wie würdest du, wenn du jetzt Jugendliche hast, die adventistisch aufgewachsen sind, in welche Kategorie teilst du die ein? Freunde, Interessenten, Gäste?
Naja, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja selber ein Adventistenkind aufgewachsen in der Gemeinde. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich eine gläubige Mutter gehabt habe, die mir die Informationen alle gegeben hat. Aber ich glaube, du musst auf alle Fälle das richtige Gottesbild noch erfahren. Du musst noch mehr die Beziehung zu Jesus kennenlernen. Und auf alle Fälle musst du wissen, wie man aus Babylon rauskommt. Das ist so unbedingt wichtig. Denn es gibt viele Jugendliche, die zwar Informationen haben des ersten Engels, vielleicht teilweise nur, nicht ganz, eben auch ein falsches Gottesbild und so weiter. Aber von der Neugeburt haben sie keine Ahnung. Sie wissen zwar, wenn du ihnen sagst, erzähl was über den Sabbat, oh, da haben sie ein paar Bibeltexte, ja, ja, ganz klar. Aber frag sie, wie werde ich neu geboren? Dann stehen sie auf der Seife. Und das ist schade, weil da haben sie noch nicht die ganze Botschaft verstanden.
Und es ist wirklich den Kern des christlichen Lebens, also genau diese Botschaft.
Der das Angelpunkt, um den sich alles dreht.
Genau, das Weltliche hinter sich zu lassen und neu fokussiert zu sein.
Genau.
Also eine Neugeburt zu erfahren. Mhm. Ich kam ja aus der evangelischen Kirche, als ich die Adventisten kennengelernt habe. Jetzt hätte ich gedacht, wenn ich jetzt in deine Gemeinde gekommen wäre, du hättest mich gesehen, du hättest wahrscheinlich gedacht, wo ich mich heute sehen würde, als Interessent. Ich möchte diesen Glauben kennenlernen. Ich war schon Gemeindeleiter in der evangelischen Kirche, ich war auch Jugendleiter. Aber ich habe mich damals wirklich interessiert, für was glauben die Adventisten. Es wirkte für mich sehr, sehr schlüssig. Also ich habe das immer mit Martin Luther verglichen. Ich habe damals immer gedacht, wenn Martin Luther heute leben würde, wäre ich schon Adventist geworden.
Wann hast du deine Neugeburt erlebt? War das schon in der evangelischen Kirche?
Ja, somit.
Das ist wichtig.
18, 19 Jahre, ja.
Ja, das ist wichtig, dass man dann sagt, ja. Aber auch da muss ich sagen, sehr vorsichtig, denn oft ist es bei charismatischen oder freikirchlichen Gruppen so ein emotionales Gefühl. Ja. Das hat aber nichts mit Neugeburt zu tun. Mhm. Da haben sie zwar in einer Evangelisation Ja gesagt zu Jesus und sind vorne gegangen und sind niedergekniet, aber das ist nicht Neugeburt. Mhm. Das ist einmal eine Entscheidung, die man trifft im Herzen, die man ernst nehmen kann, aber neugeboren bedeutet noch mehr. Mhm. Und da muss ich noch tiefer hinein den Menschen führen und ich darf mich nicht täuschen lassen, dass er so gefühlsmäßig sagt, ja, ich bin neu geboren. Mhm. Ja. Und da frage ich ihn wirklich, hat er diese babylonische Gefangenschaft verlassen?
Genau, und dazu muss man sich natürlich erstmal kennen,
genau.
Das sind die Bibelstunden, genau. Die du dann nehmen würdest. Interessant, also finde ich die Einteilung ist spannend. Also wenn ich jetzt, wir haben uns mal kurz die Mitte angeguckt, also die Leute, wie hast du sie genannt?
Wir reden jetzt von der Botschaft,
also von Botschaft,
dem Abteil der Botschaft.
1, 2, 3, diese drei Botschaften. Jetzt nehmen wir mal über Jüngerschaft, will ich nachher noch mit dir sprechen, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt an den Anfang gehe, also Heiden oder Freunde, wie erreiche ich so jemanden? Also wenn da jemand ist, der kein besonderes Interesse jetzt am Glauben, würde nicht auf mich zukommen und sagen, Ronny, kannst du mir vielleicht das Evangelium erklären. Er steht einfach außen vor, ist vielleicht ein Arbeitskollege oder ein Bekannter oder irgendeiner auf der Straße.
Auf alle Fälle erreiche ich ihn, aber nicht mit der Botschaft, so hat Jesus auch nicht gemacht, sondern Jesus hat seine Bedürfnisse gestillt. Und das ist unsere Chance. Der Heide hat Bedürfnisse. Mhm. Es gibt 7 Bedürfnisse, 7 Grundbedürfnisse des Menschen. Wir sind ja auch Menschen, wir haben ja auch diese Bedürfnisse, darum verstehen wir den Menschen. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Kontakt. Mhm. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, er möchte nicht allein sein. So, dann kannst du dieses Bedürfnis schon stillen, indem du ihn einlädst zu dir oder mit ihm spazieren gehst oder Sport betreibst oder was auch immer das ist. Mhm. Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstwert hat jeder Mensch. Wird oft zu wenig gestillt und deshalb macht der Mensch alles Mögliche, damit er ein bisschen Anerkennung kriegt. Das Bedürfnis nach Aussprache und Vergebung. Jeder Mensch, also immer wieder habe ich es erlebt, wenn ich zu Leuten komme, wildfremde Leute, als Buchevangelist von Tür zu Tür. Mhm. In kürzester Zeit bin ich bei ihnen gesessen, haben sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Die haben das Bedürfnis nach Aussprache, sie haben niemanden, mit dem sie reden können. Und da war jetzt einer, der hat sich Zeit genommen für sie und hört zu. Mhm. Oder das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Das Bedürfnis nach Freiheit von Bindungen. Das ist sehr wichtig. Die Menschen möchten frei sein, sind es aber nicht. Und jetzt kann ich ihnen helfen. Und jetzt kann ich hier diese Bedürfnisse stillen. Zum Beispiel gibt es da bei Amazing Discovery, ich habe einen Rauchentwöhnungskurs gemacht, aufgenommen. Mhm. Du kannst mit ihnen den Rauchentwöhnungskurs machen, die DVD. Mhm. Und kannst so dem Heiden die Bedürfnisse stillen. Und ihm zeigen, dass du ihn lieb hast und dass es noch was Besseres gibt, als das, was er hat. Das Bedürfnis nach Wärme und Liebe, jeder Mensch hat das. Und wenn du Menschen mit Liebe begegnest und ihre Bedürfnisse stillst, dann, wie soll ich sagen, da brauchst du gar nicht viel reden, einfach nur handeln, bewegst du ihr Herz.
Manchmal ist es nur ein Lächeln, ne?
Oft ist es nur ein Lächeln.
Bewirkt schon was, ja.
Genau, ganz richtig. Und dann, wenn sie dich kennengelernt haben, und darum haben wir gesagt, schreib über dein Leben, lebe so, dass dich die Leute fragen. Mhm. Dann kannst du, also zuerst einmal beim Heiden würde ich sagen, nur still dienen. Ich und Mission. Mhm. Eine gebackene Torte oder gebackenen Kuchen, ein Blumenstrauß oder ein Rasenmähen bei der Nachbarin ist Mission. Mhm. Du stillst ihre Bedürfnisse. Es kann dann sein, dass die Leute dich fragen, ja, Ronny, warum machst du das? Warum nimmst du dir Zeit und gehst für mich einkaufen? Mhm. Warum machst du das? Und dann kannst du ein Zeugnis ablegen. Das ist das Nächste. Mhm. Wenn man dich fragt, dann kannst du ein Zeugnis ablegen. Ja, weißt du, und jetzt kann man dann eben sagen, dann lerne ich den Leuten, wie man ein Zeugnis gibt. Ich war auch früher so wie du, habe auch geraucht oder war eifersüchtig. Aber ich bin dann zu Jesus gekommen durch die Bibel und habe die Freiheit in Jesus erlebt. Und jetzt brauche ich nicht mehr rauchen oder jetzt brauche ich nicht mehr eifersüchtig sein. Und ich kann den Leuten ein Zeugnis abgeben. Mhm. Mehr noch nicht. Mhm. Und sie haben dann durch dieses Zeugnis einen Christen kennengelernt, damit auch Gott kennengelernt, in einem liebevollen Wesen, weil Gott ist ja die Liebe, und durch dich ist die Liebe Gottes zu den Menschen gekommen. Mhm. Was glaubst du, warum der liebe Gott, der Herr Jesus, mehr geheilt hat als gepredigt?
Habe ich gerade daran gedacht, genau, ja, da gibt es ein Zeugnis von Ellen White, wo sie es auch schreibt, ja. Ne? Dass er viel mehr Zeit damit verbracht hat, den Menschen nahe zu sein. Er hat auch gesucht, wo Menschen Ansammlung waren. Da ist er den Menschen nahe gekommen, hat mit ihnen gesprochen. Ja.
Das ist so wichtig, dass wir den Leuten begegnen in dieser Liebe Jesu und dass der Heilige Geist zuerst einmal beim Heiden nur still dient durch dich. Mhm. Und interessant ist, dass die Leute das Empfinden haben, wenn sie mit dir zusammen sind, dass da ein anderer Geist ist. Das hörst du immer wieder. Mhm. Herr Fuchs, Sie strahlen seine Ruhe aus oder ich fühle mich so wohl in der Nähe oder im Seminar oder was auch immer das jetzt ist, was ich da. Einer kommt, da habe ich einen Rauchentwöhnungskurs gemacht, kommt er zu mir, Herr Fuchs, sagt er, wieso hilft mir der Kurs so viel? Ich habe so oft aufhören wollen, es ist nicht gegangen, jetzt geht es mir so leicht von der Hand, wieso? Und dann habe ich ihm das Geheimnis gesagt, dass viele Leute für sie beten, währenddem sie jetzt aufhören wollen. Mhm. Oh, das hat tief beeindruckt. Ja? Ein Zeugnis, einfach ein Zeugnis. Er hat einen Christen kennengelernt, er hat durch den Christen die Existenz Gottes kennengelernt, mehr noch nicht, gell? Einfach nur durch dienen. Und höchstens, wenn er dich dann fragt, warum machst du das, ein Zeugnis.
Und das, glaube ich, es beeindruckt, glaube ich, ganz oft auch die Menschen, wenn wir ihnen sagen, wir beten für sie. Ja. Also wer hat das schon, dass ein Mensch sich die Zeit nimmt, sich zu Hause hinkniet und für mich betet? Oder eine ganze Gemeinde, ja. Was haben die für ein Interesse an meinem Leben?
Genau.
Warum beten da 20 Leute für mich? Genau. Das ist schon was Besonderes, wenn man das noch nie erfahren hat. Ja. Das ist schon was Besonderes.
Also du kannst einen Heiden erreichen, indem du dorthin gehst, wo er ist, und nicht wartest, bis er kommt und ihn einlädst, der kommt sicher nicht. Mhm. Du gehst hin zu ihnen. Darum sagt ja auch Jesus, geht hin in ihr Leid, in ihre Bedürfnisse, in ihre Gefangenschaft.
Wie Schafe unter Wölfe.
Ja. Mhm. Und dann sagt er am Ende, wenn er wiederkommt, ich war gefangen und du hast mich besucht.
Das ist auch das Beeindruckende. Mhm. Ja. Matthäus 25, ne, genau. Wo er diese Aufzählung macht. Ja.
Genau.
Ja. Können wahrscheinlich am meisten von Jesus lernen, von Paulus, also wie sie es gemacht haben. Sie sind diesen Weg gegangen, den du gerade beschrieben hast. Sie haben Freundschaften geknüpft, waren den Menschen ein Segen. Denn es war ja die Verheißung auch zu Abraham. Ne? Ich möchte dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ja. Und in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden.
Genau.
Christus hat das vorgelebt. Also er kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern er hat es erfüllt. Man hat es in seinem Leben gesehen. Er war die Liebe Gottes auf Erden. Und das ist schön, wenn man das in den Geschwistern sehen kann, dann strahlt natürlich ein helles Licht.
Natürlich.
Und die Menschen, die werden natürlich fragen, woher kommt das? Warum hast du diese Ruhe? Warum bist du so ausgeglichen? Warum bist du so freundlich, obwohl ich böse mit dir bin? Warum willst du mir nichts Schlimmes? Und das ist halt was nicht von dieser Welt ist. Das kennt die Welt nicht.
Deshalb ist es so wichtig, dass ich anders bin als die anderen. Und nicht mitsauf und mittrink. Bei dem einen Missionar, du musst anders sein. Mhm. Du musst aber dort sein, wo sie sind. In der Welt, aber nicht von der Welt.
Ja.
Das ist ein Geheimnis, das ist notwendig. Damit kommt das Licht in die Finsternis. Weil wenn du finster bist in der Finsternis, wie willst du dann irgendjemanden gewinnen? Du bringst das Licht in die Finsternis. Das heißt, du darfst eine Ehre darin sehen, anders zu sein als die anderen. Nicht, dass du von oben noch runter schaust und sagst, ja, ich bin besser wie du. Nein, aber ich bin besser dran. Mehr nicht. Und wenn du Fragen hast, ich gebe gerne Antwort. Und meine Antwort wäre dann ein Zeugnis. Wie bin ich dann so anders geworden? Wie hat mich Gott befreit aus dieser Sklaverei? Denn bei mir war es Eifersucht und beim anderen ist es Sexsucht und beim anderen ist es andere Sucht.
Ja. Und ich glaube, wir müssen auch nicht traurig sein, wenn die Leute uns fragen, wir ein Zeugnis geben und die Leute dieses Zeugnis erstmal ablehnen. Das ist okay, wir haben ein Zeugnis gegeben und wenn wir jetzt weiterleben, werden sie sehen, dass dieses Zeugnis bestätigt wird. Also und so arbeitet der Geist in den Herzen der Menschen.
Ja, und so wird die Wahrheit erfahrbar, erlebbar, denn die Menschen fragen ja, haben wir gesagt, nicht ist es wahr, sondern funktioniert es.
Ja.
Und wenn es bei mir funktioniert, dann kann es auch bei dir funktionieren. Auf alle Fälle.
Und so werden die Menschen plötzlich zu Gästen und zu Interessierten.
Dann werden sie zuerst einmal zu Freunden und du kannst ihm ein Zeugnis geben und dann kannst du ihn einladen, entweder zu dir nach Hause, zu einem Hauskreis, zu einem Bibelkreis und dann fangst du an, fürchte Gott. Und dann kannst du ihm mal ganz deutlich zeigen, warum du glaubst an die Existenz Gottes, weil dann ist er offen. Dann sagt er, ja, das möchte ich mehr kennenlernen.
Es ist ein Wunder, wie Gott das immer macht. Also, ja, dass der Heilige Geist die Herzen so bewegt, dass sie sich selbst nach der Rettung sehen.
Genau.
Ist so schön. Darf ich mit dir jetzt springen zum dritten? Also, ich würde ganz gerne noch über Jüngerschaft mit dir sprechen.
Ja.
Können wir das? Also, wir hatten jetzt den Mittelteil angeguckt, also die Botschaft. Hatten auch gesagt, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil.
Genau.
Und dann hatten wir gerade gesehen, wenn ich mit Heiden oder mit Freunden spreche, was eine geschickte Vorgehensweise ist, um diesen Menschen zu helfen, um sie zu segnen, um sie zu retten. Jetzt ist ja interessant, wenn jetzt jemand diesen ganzen Schritt gegangen ist und so wie auch wir vielleicht in der Gemeinde sind, also Gemeindeglieder oder vielleicht sogar schon Missionare, missionarisch sind, in der Gemeinde auch Missionsarbeit betreiben und außerhalb. Da hast du gesprochen von etwas, das nennst du Jüngerschaft. Also man ist mittlerweile, man gehört zur Gemeinde, man ist Jünger Jesu. Und was hat es damit auf sich mit dieser Jüngerschaft? Was verstehst du darunter? Was ist das Besondere daran?
Es geht also darum, dass man jetzt das Gemeindeglied anleitet, herauszufinden, wie kann ich im Glauben wachsen? Wie wird mein Glaube stärker? Welche Motivation habe ich? Wie kriege ich die Liebe für den Menschen, der jetzt in der Not und so weiter steht? Wie werde ich erfüllt vom Heiligen Geist in dem Sinne, dass ich also jetzt auch getauft bin mit dem Heiligen Geist als Missionar, dass ich einen guten Kampf des Glaubens kenne, dass ich das vollmächtige Gebet kenne, dass ich die geistlichen Gaben kenne, die der liebe Gott mir gibt durch den Heiligen Geist und dass ich herausfinde, welche Gaben habe ich, wo braucht er mich? Bin ich ein Daumen am Leibe oder bin ich ein Ohr oder bin ich ein Auge? Was für eine Gabe hat er mir gegeben? Und was bedeutet christliche Haushalterschaft? Das sind alles Themen, die jetzt wir miteinander besprechen. Und dann besprechen wir auch die Frage, wie gebe ich jetzt das Evangelium richtig weiter?
Aber das impliziert ja, dass du sozusagen den Menschen, nachdem sie Täuflinge waren, Taufunterricht bekommen haben und getauft sind und jetzt Gemeindeglieder, dass der Bibelunterricht für sie weitergeht?
Natürlich, unbedingt. Ich mache das ganz bewusst, dass ich alle Täuflinge ein Jahr nach der Taufe weiter betreue. Denn es ist ja lieblos, wenn wir sie sozusagen ins Taufwasser schmeißen und dann hängen lassen. Weil wenn einer dann in der ersten Liebe ist und den Wildbach der ersten Liebe hat,
schön gesagt, ja.
Der reißt ja alles mit und macht alles kaputt. Ich habe da immer wieder erlebt, da gibt es Leute, die sind erfüllt von der Liebe Gottes und dann kommen sie zu ihrer Verwandtschaft und die tut noch die Maria anbeten. Gell? Nein, ich erinnere mich auch nicht, du betest den Teufel an und dann boom, zack, die sind fertig.
Ja, kenn ich aus meinem Leben.
Die kannst nicht mehr missionieren. Die wollen von den Adventisten nichts mehr hören, weil das ist ja Sekte.
Ich meine, nach der Erfahrung zu Recht, also, dass sie dann die Ohren zu machen, nachdem sie sowas erfahren haben. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Also, als wir diese ersten Glaubensschritte, wie man wirklich, wie du sagst, ein Wildbach, Also wir haben versucht, alles mitzureißen, was geht. Ja. Aber zu sagen, guck mal, Gott ist Liebe, folgt ihm nach, schmeißt eure Götzen über Bord, aber ohne darauf zu gucken, wie weit ist der Mensch eigentlich.
Weil du nimmst ihm was weg und gibst ihm nichts dafür.
Ja.
Schau, wenn zum Beispiel dein Kind ein Messer an der Schneide in der Hand hält, was machst du? Gib her! Und je mehr du das Messer wegnimmst, desto fester hält das Kind das Messer an der Schneide.
Und so tiefer wird es verletzt.
Und du verletzt es. Und jetzt musst du dem Kind das Messer lassen, auch wenn es dir wehtut. Es hat das Messer an der Schneide. Was musst du machen? Schau, ich habe da was anderes. Und dann zeigst du dem Kind was anderes, was Besseres, was Schöneres. Dann lässt es das Messer fallen und greift zum Nächsten. Und genau das müssen wir lernen, auch bei den Menschen. Nicht ihnen was wegnehmen, sondern was Besseres anbieten.
Mhm. Das hat immer ein alter Missionar gesagt. Er sagte, Ronny, wenn du mit Menschen redest, versuch nicht, ihr Glaubenshaus einzureißen. Bau daneben Schöneres.
Genau, weil sie halten das ja fest.
Ja.
Und sie werden dann noch katholischer, als sie vorher waren. Mhm. Als Beispiel, da war eine Dame, die habe ich besucht und die hat ein paar Fragen gehabt und da habe ich gemerkt, die Frau, die war eigentlich sehr enttäuscht von der Kirche. Und was sie nicht hatte, habe ich gemerkt, und das kriegst du durch Fragen ein bisschen heraus, sie hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dann habe ich ihr gesagt, jetzt habe ich eine Frage an Sie, darf ich mit Ihnen beten? Ja, sagt sie, ich habe im Wohnzimmer eh die Madonna stehen. Und führt mich ins Wohnzimmer und da stehe ich jetzt vor dieser Madonna, vor diesem Puppel. So, jetzt habe ich gedacht, lieber Gott, was soll ich jetzt machen? Okay, ja. Jetzt dürfen wir nicht sagen, ah, bitte, das machen wir nicht, das ist ja satanisch und das ist ja Götzendienst und was weiß ich, was alles. Nein, ich habe mir die Puppel angeschaut und das war so eine Wandermadonna, die so von einem Wohnzimmer ins andere gewandert ist und wandert und die Leute beten dort an dieser Puppe. Habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Gell? Da hat mir der liebe Gott eine Hilfe gegeben, dass ich ihr gesagt habe, es ist interessant, wie Sie da beten. Kennen Sie das freie Gebet? Na, sagt sie. Habe ich gesagt, gehen wir wieder in die Küche. Dann sind wir wieder in die Küche gegangen und dann habe ich ihr das freie Gebet erklärt. Habe gesagt, wenn ich bete, rede ich mit meinem Heiland so, wie ich mit Ihnen rede. Und Sie horchen zu und am Ende sagen Sie Amen, das heißt, so sei es. Und dann habe ich gebetet und während dem Gebet habe ich ein bisschen die Augen aufgemacht und habe gesehen, wie Tränen über ihre Wangen gerollt sind. Das hat sie noch nie erlebt. Was heißt beten? Ja? Aber du musst dir was Besseres zeigen, du darfst dir das andere nicht wegnehmen.
Also mich erinnert das gerade an diese Geschichte, die Geschichte von Naaman. Erinnerst du dich in der Bibel? Ja. Der syrische Feldherr, ja, der dann nach als ich im Jordan taufen musste, 7-mal, bis er dann rein war. Und am Ende sagte er doch zu Elisa, ich möchte den Herrn anbeten. Gib mir doch 2 Maultierladungen Erde mit, damit ich zu Hause in Damaskus ihm dienen kann. Der Herr möge mir darin verzeihen, dass wenn ich die Hand des Königs halte, gehe ich doch da in diesen Götzenpalast und mein König kniet da nieder vor diesem Götzen. Er möge mir darin verzeihen, wenn ich da hingehe. Und jetzt hätte ich gedacht, Elisa sagt, auf gar keinen Fall gehst du da rein. Du hast damit nichts zu tun. Und Elisa sagt zu ihm, geh hin in Frieden.
Genau.
Ich glaube, Elisa weiß, dass der Mann hat Gott kennengelernt. Der hat Gott angenommen im Herzen. Der Heilige Geist wird ihn jetzt führen. Also er wird automatisch merken, er gehört da nicht hin. Ja. Ohne dass er ihm jetzt diese ganzen Auflagen machen muss. Tu das nicht, schmeiß das weg, halte dich davon fern.
Ja, du musst es dem lieben Gott überlassen. Der Geist Gottes wird ihn schon weiterführen. Du gibst ihm den Geist Gottes mit.
Ja.
Und weißt du, bei uns ist es oft so, dass wir natürlich durch unseren Lebensstil, der jetzt anders ist als die anderen, sind wir geneigt, dann Fehler zu machen. Und das wird jetzt gerade, das Gemeindeglied wird jetzt ausgebildet darin, diese Fehler nicht zu machen. Zum Beispiel, du trinkst keinen Alkohol. Nicht? Ich denke da an ein Gemeindeglied in einer Gemeinde, der war bei den oberen 10.000, also Stadtrat. Und da haben sie ein Treffen gehabt, ein Bankett, und die Stadträte trinken natürlich alle mit Stoßen mit Alkohol an. Er hat ganz bewusst mit Traubensaft, also Apfelsaft, angestoßen. So, und ich habe ja gesagt, lebe so, dass dich die Leute fragen. Und tatsächlich, eine Stadträtin fragt ihn, was, du trinkst keinen Alkohol? So, und jetzt kommt es darauf an, wenn ich als Christ in so einer Gesellschaft bin, dass ich richtig antworte. Weil wenn ich jetzt anfange zu diskutieren über Alkohol und wie schädlich und was weiß ich, was alles ist, dann wird der sagen, na, so schlimm ist es nicht und ein Glasl Alkohol und hin und her. Dann bin ich beim Thema des dritten Engels und ich muss ja jetzt zum ersten hinführen. Er aber hat das ganz anders gemacht. Er hat gesagt, aus gesundheitlichen Gründen trinkt er keinen Alkohol. Klingt gut, sie war befriedigt, aber der Heilige Geist hat in seinem Herzen gesagt, du bist ein Feigling. Warum hast du kein Zeugnis abgelegt? Aus gesundheitlichen Gründen. Ja, du kannst es falsch machen auf der linken Seite und auf der rechten Seite falsch machen. Mhm. Der war links, das heißt also, er hat nichts gesagt. Der Heilige Geist hat so gearbeitet in seinem Gewissen, dass er irgendwann einmal zerbrochen ist und gesagt hat, ich gehe wieder zu ihr und sage jetzt wirklich warum. Und ich finde das toll. Er ist dann noch einmal zurückgegangen zu der Saträtin und hat gesagt, du, ich muss dir eigentlich jetzt wirklich sagen, warum ich keinen Alkohol trinke. Und jetzt ist wichtig, was du sagst. Nicht, weil ich Adventist bin oder weil man das nicht tut, sondern ich trinke keinen Alkohol, hat er gesagt, weil Jesus mich freigemacht hat von dem. Er hat ein Zeugnis von Jesus abgelegt, erster Engel. Er hat gesagt, Gott hat mich geschaffen und er hat mir einen Verstand geschaffen und er möchte, dass der klar und dazu da ist zum Prüfen. Das hat sie bewegt. Und die Folge war, dass sie dann beim Bibelkreis bei ihm war. Hätte er nur gesagt, aus gesundheitlichen Gründen wäre nichts passiert. Mhm. Aber weil er ein Zeugnis abgelegt hat von Jesus, sprich erster Engel, da war sie interessiert, den ersten Engel besser kennenzulernen. Mhm. Das heißt also, wenn jemand dich am Sabbat schön angezogen beim Haus rausgehen sieht, dann wird er sagen, hey, hey, Herr Schreiber, Sie schauen gut aus heute. Wo gehen Sie denn hin? Was wirst du sagen?
Zum Gottesdienst.
Zum Gottesdienst, die Kirche. Hallo, wird er sagen, heute ist ja Samstag und nicht Sonntag, man geht ja am Sonntag in die Kirche. So, was wirst du jetzt sagen? Jetzt musst du aufpassen, was du sagst. Weil normalerweise fangen wir jetzt an zu diskutieren über Sabbat und Sonntag. Nein, der kann das noch nicht verstehen. Das ist ein Thema des dritten Engels. Du musst jetzt, und das lernen wir jetzt in der Jüngerschaft, hinführen zum ersten Engel. Ein Zeugnis ablegen und sagen, ja, ich gehe am Samstag in die Kirche, weil Jesus Himmel und Erde geschaffen hat und am siebten Tag geruht hat. Bumm. Du redest von Jesus, du redest vom Schöpfer, das ist das Thema des ersten Engels. Das müssen wir lernen.
Und das ist das, was in den Jüngerschaftsvorbereitung, Jüngerschaftskurs macht.
Ja.
Dieses Jahr für alle Gemeindeglieder, also für jeden, der getauft wird, bietest du das an?
Jeder, der möchte.
Jeder, der möchte.
Also auf alle Fälle den Täuflingen.
Ja.
Und die anderen Geschwister, die schauen dann so über den Zaun und sagen, darf ich auch mitmachen? Natürlich darfst du auch mitmachen.
Das heißt, darf ich das jetzt mal, ich meine so vor laufender Kamera, aber ich will dir deine Zeit nicht nehmen, aber wenn man dich anfragt, ob du das in einer Gemeinde machen kannst, fährst du hin?
Mache ich gerne,
ja. Du gibst solche Kurse, natürlich. Nicht nur in deiner Gemeinde, sondern du wirst auch eingeladen.
Genau. Es dauert natürlich ein bisschen, es wird ein paar Wochenenden sein, weil es ja doch ein größeres Thema ist, aber das ist wichtig, dass die Geschwister angeleitet werden, wann sage ich wem was wie.
Man lernt, Missionar zu sein.
Genau.
Ja.
Und zwar ein richtiger Missionar, der nicht zerstört, sondern aufbaut, der intelligent missioniert.
Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Das andere haben wir, glaube ich, alle schon erlebt, ja. Wie lange dauert sowas, also ein Jüngerschaftskurs? Also wenn du das jetzt in deiner Gemeinde machst, dann sagst du, ein Jahr lang machst du das mit?
Ich bereite meine Täuflinge nach der Taufe ein Jahr vor auf die Jüngerschaft.
Und nach diesem Jahr, also wenn man dann diesen Kurs gemacht hat und jetzt weiß, mit welcher Botschaft man am besten anfängt, also um Menschen wirklich ein Segen zu sein und nicht ein Fluch für die Menschen zu sein, um die Menschen wirklich da abzuholen, wo sie sind, um sie in die Gemeinde zu bringen, nach diesem Jahr, wie geht's dann
weiter? Es entwickelt sich selber. Weißt du, in diesem Jahr lernen sie, den Menschen in ihren Bedürfnissen zu dienen. Das machen sie dann schon parallel dazu. Dann lernen sie, wie man ein Zeugnis ablegt. Und dann legen sie Zeugnis ab. Und dann haben sie Freunde. Und dann sagen sie zu mir, Raimund, ich hätte ein paar Leute, die möchten gern an bei mir beim Bibelkreis sein. Gut, dann machen wir einen Bibelkreis. Und dann laden wir die Leute ein und dann zeige ich ihnen, wie man im Bibelkreis mit welchen Themen man anfängt. Nämlich mit dem Thema des ersten Engels. Mhm. Gottes Existenz, Gottes Bild, Jesus als der Kommende, der das Gericht in die Welt gebracht hat. Nämlich die Liebe Gottes und so weiter.
Ich glaube, diese Kurse sind sehr, sehr spannend. Also sowohl für uns als auch für unsere Zuschauer, also das zu verstehen, also wie geht das? Hat man die Möglichkeit, diese Kurse auch online zu sehen? Hast du sowas schon mal irgendwo aufgenommen?
Ja und nein. Es gibt eine Reihe auf MP3, aber ich habe es noch nicht aufgenommen als DVD in dem Sinne. Das müsste man mal machen.
Das werde ich gleich mal ans Team weitergeben.
Das also, müsste man mal machen.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das
für ja, viele weil ich gemacht. Kann nicht überall sein, aber über so eine Aufnahme kann man dann die Gemeinde wirklich auch ausbilden.
Genau, ich könnte mir vorstellen, dass viele Gemeindeälteste daran interessiert sind, auch genau. Viele deiner Kollegen, die Pastoren.
Genau.
Sie sagen, es wäre interessant, sowas an der Hand zu haben.
Ja. Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich nach der Taufe die Täuflinge weiter betreue, dann mache ich es nicht individuell, sondern dann hole ich die Täuflinge eines Jahres zusammen zu einem Seminar mit ihnen.
Als Gruppe dann?
Als Gruppe, ja. Genau.
Okay. Schön. Also ist sehr interessant, also, dass du uns das so ein bisschen offenbarst, wie es geht. Also ich habe neue Dinge gelernt. Ich glaube, es hilft sehr, die Menschen, wie du sagst, nicht in Schubladen zu packen, sondern zu gucken, wo stehen sie gerade.
Aus Liebe macht man das.
Genau.
Wo stehst du denn? Was brauchst du denn? Mhm. Und dann, das kriegt man auch durch Fragen heraus. Ja. Man kann ja auch wirklich ganz bewusst die Leute ansprechen. Ne? Also zum Beispiel, wenn, ich weiß nicht, habe ich das glaube ich, einmal in einem Seminar da jetzt gesagt, wenn mich jemand fragt, wie war denn die Fortschritte von Österreich nach Deutschland,
ja.
Dann sage ich ganz bewusst, ich bin Gott dankbar, er hat mich geführt, geleitet, es ist mir nichts passiert. Mhm. Ich sage bewusst Gott dazu. Und dann schaue ich, wie reagiert der auf Gott? Ja? Sagt er, ja, also muss man eigentlich dem lieben Gott dankbar sein, und dann kann man schon ins Gespräch kommen. Ja? Oder aber auch, ich nehme die Situation her, wenn einer zum Beispiel sagt, ah, Gott sei Dank, mir ist gut gegangen, dann sage ich, was, glaubst du an Gott? Na, wieso? Ja, du hast jetzt gerade gesagt, Gott sei Dank.
Ja. Muss man nur ganz liebevoll machen. Ne?
Natürlich also, muss man das liebevoll machen. Genau. Ja? Oder eben dann auch sagen, was verstehst du unter Gott sei Dank? Und dann kann man mit den Leuten schon anfangen zu reden über die Situation, dass es einen Gott gibt.
Genau. Und ich glaube, vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis ist, mit Leuten von außerhalb, also nicht diskutieren über Glaubenspunkte.
Nein.
Also warum habe ich recht? Ich habe das Gefühl, wenn wir sowas machen, dann erreichen wir die Menschen nicht, aber wir verhärten ihr Herz. Wir schließen es immer mehr gegen das Wirken des Geistes.
Unbedingt, ja.
Also wirklich den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, aber auch ein Knecht zu sein, den Menschen, also ihnen wirklich zu helfen. So wie Christus sich unter alle erniedrigt hat, um allen zum Segen zu werden.
Genau.
Und dann eine Riesenernte eingefahren hat.
Genau.
Das, ja. Genau, so sollen wir, glaube ich, handeln. Unsere Zeit ist abgelaufen. Eigentlich schade, aber ich hoffe, wir können diese andere Serie mit dir nochmal aufnehmen.
Gerne.
Das würde mich sehr, sehr interessieren, dieser Jüngerschaftskurs. Ja. Das war alles sehr spannend. Also vielen Dank, dass du so viel Wissen mit uns geteilt hast. War uns ein Segen und bestimmt auch vielen anderen, die es jetzt sehen werden, auch in den Gemeinden. Und ich hoffe, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, dass wir nochmal zusammenkommen können. Es macht viel Freude mit dir, über diese Themen
zu diskutieren. Ich habe es auch sehr geschätzt, mit dir zusammen zu sein. Dankeschön.
Danke, Raimund. Und euch auch einen herzlichen Dank, dass ihr da wieder dabei wart. Ich hoffe auch, ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen, habt neue Dinge gelernt und vielleicht auch etwas Neues für eure Mission. Vielleicht hat es euch motiviert, so auf Menschen zuzugehen, vielleicht den einen oder anderen auf die Art und Weise fürs ewige Leben zu gewinnen. Dafür euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.